Schwarz-Gelb, Schwarz-Gelb. Der Dynamo-Podcast mit Tino Meyer und Jens Umbreit.
Guten Abend aus Pirna. Hier ist Küchenweigelt und hier ist ein besonderer Podcast-Abend. Schön, dass ihr alle da seid. Wir waren ja heute schon im Livestream zu sehen zuvor. Die Wettschulden wurden eingelöst und wir freuen uns. 4 Jahre bei Dynamo Dresden gespielt. Durch diese Einlösung der Wettschulden haben wir ihn endlich mal wieder zu sehen bekommen. Hier ist Paul Will.
Vielen Dank, guten Abend. Aber Jens, die wichtigste Frage des Abends geht an dich. Hat es denn geschmeckt?
Ja, es hat geschmeckt. Wie ging es euch? Also hat es euch geschmeckt hier in Pirna? Wir hatten ja 30 geladene Gäste. War es gut? Vielleicht, Paul, kannst du noch mal kurz erzählen, was gab's? Was wurde gereicht?
Es gab Tagliatelle mit einer Pilzrahmsoße und dazu Maishähnchen geschnetzeltes.
Vielleicht müssen wir ganz kurz noch mal erklären, wie es dazu gekommen ist, der ein oder andere. Natürlich rede ich darüber gerne. Und ich rede vor allem über den 16. März 2024 ganz besonders gerne. Das war ein guter Tag. Hätte es den nicht gegeben, würden wir nämlich heute hier nicht sitzen. Denn just an diesem Tag beim Spiel Dynamo Dresden gegen den SSV Ulm sah der Sportskamerad Paul Will in der 37. Minute, es muss so kurz nach 2:30 gewesen sein, seine 5. gelbe Karte. Und was war da passiert? Er hatte die Wette verloren. Hätte er gewonnen, hätte ich einen Marathon laufen müssen. Zum Glück wurde mir das und meinem Umfeld vor allem auch erspart. Und da Paul verloren hatte, musste er heute kochen. Das war die Gegenleistung. Aus meiner Sicht auch die wesentlich bessere Alternative. Zumal, Tino, alle Einnahmen des heutigen Abends gespendet werden. Und zwar für die Stiftung Lichtblick.
Ganz genau so ist das, Jens. Wenn du Marathon gelaufen wärst, würden wir einen Spendenlauf draus machen, klar.
Wer hätte da gespendet? Für das Elend, für das laufende Elend.
Da könnten wir es drauf ankommen lassen. Nee, die Einnahmen des heutigen Abends kommen der Stiftung Lichtblick zugute. Und zusammen mit Lichtblick und mit Paul haben wir uns ein Projekt ausgesucht, das es Kindern ermöglicht, die sich in unterschiedlichen Notlagen befinden, für ein halbes Jahr am Sport- und Bewegungstraining der Heidler Soccer Academy teilzunehmen. Den Kindern wird da unter anderem Bewegungsübungen vermittelt. Es geht auch um Ballspielen und auch um Fußballspielen. Und ganz nebenbei, Sport hat ja da auch immer noch eine Aufgabe, die weit drüber hinausgeht, werden Konzentration, Ausdauer, Disziplin und, das haben wir heute bewiesen, Paul, Teamzusammenhalt wird da vermittelt.
Ist das in deinem Sinne, Paul?
Absolut. Wir haben ja häufiger drüber gesprochen und wollten ein gemeinsames Ziel ausarbeiten. Und ich finde, dass es jetzt, so wie es gekommen ist, sehr, sehr gut ist. Und von daher, glaube ich, können da alle zufrieden mit sein.
So, jetzt frage ich euch mal, ich konnte ja zuschauen. Ich war ja in der Zuschauerrolle, wie auch beim Fußball ich dir zuschauen kann. Aber beim Kochen habe ich dir bislang noch nicht zuschauen können. Wie war es denn? Wie war das Kochen für euch? Habt so 2 Stunden am Kochtopf gestanden, oder?
Ja, wir haben ja dann relativ frühzeitig angefangen vorzubereiten, was vorzubereiten geht. Haben geschnippelt, haben da unsere Fähigkeiten, glaube ich, nochmal gut weiterentwickelt und auch für die Zukunft und auch für den nächsten heimischen Gebrauch nochmal weiterentwickelt und verfeinert. An der Stelle geht auf jeden Fall auch nochmal ein Riesendank an den begleitenden Koch raus, weil gerade was das Zeitmanagement für so eine große Gruppe betrifft, hätten wir, glaube ich, unsere Probleme gehabt. Wir haben gerade auch schon nochmal im Privaten ein bisschen drüber gesprochen. Da war das auf jeden Fall eine große Hilfe, aber es hat auch Spaß gemacht.
Und 30 Portionen kochen wir ja, also ich koche nie. Ich koche nicht mal 3 oder 4 Portionen, geschweige denn 30. Insofern war das heute für mich ein sehr, sehr lehrreicher Tag und ja, werde das eine oder andere mit nach Hause nehmen, nicht nur die paar Kalorien vom leckeren Essen.
Wollte ich gerade fragen, ist so ein bisschen bei dir Faible entstanden, so ein bisschen kitzeln, wo du sagst, na ja.
Ich habe ja meine Fähigkeiten im Vorfeld nicht umsonst als Hilfskraft angeboten, okay, weil ich weiß, dass ich da durchaus was kann. Und wenn wir jetzt nicht hier sitzen würden, den Podcast aufnehmen, würde ich auch nochmal durch die Küche durchfeudeln. Aber das bleibt mir zum Glück heute erspart.
Aber können wir deiner Frau schon morgen versprechen, machst du das Essen, das Armbrot?
Armbrot, eine Schnitte abschneiden.
Das meine ich eben nicht. Eben nicht Vorspeise, Hauptgericht, Nachspeise.
Mit Versprechung und so weiter, Jens, ne? Und auch schnell vorschnell Wetten ablösen. Ja, genau. Ich sehe nicht drauf ein. Da muss ich bei dir vorsichtig sein, sonst klemmst du mir noch in irgendwas unter irgendwie. Und insofern, es hat Spaß gemacht und wir haben es vorhin hier im Kreise schon besprochen, wenn man in der Gemeinschaft kocht, das ist vielleicht der Unterschied zu Hause. Vielleicht muss ich mir einfach 3, 4, 5, 7 Leute in meine Küche einladen.
Ich komme morgen gerne bei dir vorbei Spaß. Und guck dir zu und raune dich voll.
Ja, du könntest aber dann auch mit zur Kelle mitgreifen und mal durchrühren, oder?
Was war die größte Herausforderung? Die Menge?
Ja, also ich habe ja im Vorhinein eigentlich gedacht, dass das größte Problem sein wird, für so eine große Menge alle gleichzeitig ein Gericht fertigzustellen. Das hat heute ganz gut geklappt, deswegen war für mich die schwierigste Aufgabe am Anfang die Nudeln aufzufädeln und in die richtige Position zu bringen. Es hat dann deutlich besser geklappt, als ich gedacht hätte, aber das, glaube ich, war so mit das Schwierigste. Wie gesagt, durch die Riesenhilfe war es dann irgendwann auch kein Riesenhexenwerk mehr.
Und wir kriegen ja heute noch einen Nachtisch. Richtig. Quasi die Verlängerung.
Ich möchte bei Darmstadt, wenn wir hier einen Spieler vom SV Darmstadt, gar nicht über die Verlängerung reden, aber
die wird heute, glaube ich, deutlich süßer.
Hoffentlich.
Als die letzte Verlängerung, die wir mit Darmstadt hatten,
Jens. Das ist die Entschuldigung jetzt im Nachhinein.
Okay. Schon jetzt angenommen, oder Jens?
Zumindest für 30 Leute von 30.000 ist es die Entschuldigung.
Da hat die Mutti mitgeholfen, ne? Mutter will
auch nicht nur mitgeholfen, das wäre gelogen. Da hat die Mutter einen sehr, sehr großen Anteil dran. Aber das ist auch so ein bisschen ihre Leidenschaft, also sie ist absolut da drin aufgegangen, hat schon hier angefangen mit den kleinen Tischhäppchen, die es von vornherein gab, und geht dann weiter mit dem Nachtisch. Da steckt sehr, sehr viel Leidenschaft und Mühe drin.
Da freuen wir uns später drauf. Jetzt reden wir ein bisschen mit dir. Du bist mit dem Kochlöffel schon durchaus begabt, kann man schon so sagen, oder? Also ist jetzt, ich laufe auch hin und wieder mal, aber ich glaube, du kochst lieber, als dass ich laufe.
Ja, also wie begabt, das möchte ich mir jetzt gar nicht irgendwie zusprechen, aber ich mache es häufig und ich mache es auch sehr gerne. Das macht mir Spaß und dadurch, dass ich ja verhältnismäßig viel Zeit habe, kann ich mir da auch die Zeit mal nehmen und kann da mich mal größeren Gerichten widmen als jetzt Pesto mit Nudeln oder sonst irgendwas.
Größte Herausforderung? Also das Gericht, wo du sagst, oder was ist dein Gericht, wo du sagst, da schlägst du alle oder da bist du der Macher schlechthin? Also das ist dein Leibgericht?
Boah, schwierig.
Wo du jede Frau davon überzeugst, dass Paul Will der Richtige ist?
Gute Frage.
Also ich zum Beispiel Risotto bin ich gut.
Boah, das habe ich noch nie.
Nicht? Oh, Risotto musst du mal probieren. Gar nicht so die große Herausforderung. Risotto mit
Lachsfilet. Also ich finde ja zum Beispiel Rührei ist was sehr Schwieriges. Mhm. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich ein sehr, sehr gutes Rührei mache.
Okay, Frühstück bei Paul.
Ja, also ich bin mir jetzt, da würde ich mir auch ein bisschen...
Angenommen.
Ja.
Ich kann nur Spiegelei, maximal.
Nee, und ich finde...
Das ist deutlich einfacher.
Auch gerade, ich meine, ich esse ja dann sehr viel in Hotels und frühstücke auch oft in Hotels, gerade bei Auswärtsfahrten. Da kriegt man sehr, sehr viel schlechtes Rührei. Ja,
aber auch jetzt schon dieses vorpräparierte.
Also auch gerade Pulver und so. Ja, klar, natürlich.
Aber das Zumutung.
Genau. Und deswegen... Würde
schönes Omelette?
Auch okay, aber tendenziell eher würde ich mich als Rührei-Spezialisten bezeichnen und sonst an, ich glaube, es gibt jetzt, ich mache eine ganz ordentliche Bolognese.
Eine Bolo braucht schon ein paar.
Da gebe ich mir Zeit, ja, die kommt auch über Nacht nochmal in den Kühlschrank und wird am nächsten Tag aufgewärmt, damit die so richtig sämig ist. Sonst würde ich sagen, ich habe eine 4 Kammer und Konsorten immer schon mal gekocht, da gab es eine Lasagne, die war, glaube ich, auch okay. Aber es gibt jetzt nichts, wo ich sagen würde, das ist so mein absolutes Wahnsinnsgericht. Was ich gerne mal probieren würde, jetzt dadurch, dass ich auch in London war, Beef Wellington würde ich gerne mal selber probieren. Soll aber extrem schwierig sein.
Ja. Herzlich willkommen bei Schwarz-Gelb aufgetischt, Ihrem kulinarischen Podcast.
Ich habe neulich
mit Chefkoch Paulo Villo und seinem interessierten Zuhörer Jens Umbreit. Unterhaltet euch ruhig weiter.
Ich habe neulich total spannend. Bei einer Ente für die Soße, allein für die Soße, 6 Stunden gebraucht. 6 Stunden.
Wahnsinn.
Musste auch so. Altes Hänzlergericht, weil wir ja vorhin über Steffen Hänzler geredet haben.
Soll ich dir sagen, was man in 6 Stunden alles läuferisch machen kann?
Möchte ich jetzt nicht.
Rührei von Felix Lobrecht.
Siehst du? Mhm. Ich finde, es ist Zeit, mal dem Schirmherrn des heutigen Abends Dankeschön zu sagen. Hören wir einfach mal rein, der hat sich zu Wort gemeldet.
Moin, lieber Paul, moin, lieber Jens. Hier ist Patrick Ittrich. Ich melde mich hier aus der Rekonvaleszenz und aus dem Reha-Training und wünsche euch erstmal ein frohes neues Jahr. Und ja, mir wurde zugetragen, dass ihr in eurem Podcast das Thema gelbe Karten behandelt. Vor allem auch richtig gegebene gelbe Karten. Da habe ich mir gesagt, da melde ich mich doch einfach mal zu und erkläre die 5. Karte für Paul als immer noch konform. Ja, weil ich ja weiß, ihr hattet eine Wette laufen. Gott sei Dank wusste ich da vorher nichts drüber, denn das ist mit Schiedsrichter nicht so gut, weil man ja als unparteiisch Manager das Ganze auch so behandelt. Aber ich weiß, dass das alles einem sehr, sehr guten Zweck dient, nämlich, dass du, Paul, für die Leute da am Herd stehst, bevor ein Jens da irgendwie 38.000 Milliarden Kilometer für einen Marathon laufen muss, ist das eh die bessere Variante. Insofern wünsche ich euch alles Gute, tolle Aktion und bis auf ein nächstes Wiedersehen in irgendeinem Stadion, vielleicht auch in Dresden.
Patrick Ittrich, danke.
Stark. Habe ich nicht kommen sehen, stark, muss ich sagen. Ich bin begeistert. Sehr stark.
Ich sag mal, großes Kino, dass er das gemacht hat. Ist in Dresden allerdings jetzt nicht der Schiedsrichter, der am liebsten gesehen wird.
Bei mir jetzt auch nicht mehr.
Ja, er ist jetzt nicht der Lieblingsschiedsrichter von Dynamo. Bilanz ist eher sehr, sehr durchwachsen. 11 Spiele, 5 Unentschieden, 6 Niederlagen. Und trotzdem finde ich ihn durch die Nummer unheimlich sympathisch.
Absolut, absolut. Und Gegenfrage, welcher Schiedsrichter ist in Dresden beliebt? Fallen dir welche ein?
Die Bibiana war beliebt, aber mit der Bibiana Steinhaus war die Bilanz auch nicht so besonders gut.
Siehst du? Jetzt ist meine Frage noch, wie viel hast du ihm bezahlt, dass er das sagt? Weil wenn er sich das ja nochmal angeguckt hat, muss er ja ganz klar sehen und zugeben können, als so ein großer Schiedsrichter, dass das eine Fehlentscheidung war, bin ich mir nach wie vor sicher.
Lass uns mal über die Nummer nochmal reden. Du hast ja vorhin gesagt, ich rede offenbar sehr gerne darüber.
Gerne, ich häufig, alles.
Ja, na, entschuldige, ich habe die Wette
Jens hat bislang sonst oft Wetten verloren.
Ja, der steht mir auch zu. Er hat ja gewonnen, ist ja völlig in Ordnung. Alles gut.
Ich schwelge gerne noch mal in Erinnerung. Vor einem Jahr war es, glaube ich, da haben wir gesagt, okay, ich kann mir nicht vorstellen, dass du ohne Sperre rauskommst. Du hast es, glaube ich, im Wintertrainingslager hast du zum Besten gegeben. Freunde der Sonne.
Ich glaube, ich eine.
Drei hattest du.
Im Wintertrainingslager?
In der Winterpause hattest du drei.
Hatte ich schon drei
gelben. Und da habe ich gedacht, wie soll das funktionieren?
Was hat mich da geritten?
Ja, keine Ahnung. Du trinkst ja keinen Alkohol. Sonst hätte ich gesagt, okay. Und meintest, diese drei gelbe Karten, wie du es ja jetzt auch bei den anderen gelben Karten sagst, wären nicht korrekt gewesen. Du hättest dich ziemlich dämlich angestellt.
Ich erinnere mich an drei Stück. Das ist die zu Hause gegen Ulm,
ja,
in Mannheim,
ja,
und in Köln gegen, ja, Viktoria Köln.
Ja. Ja, willst du sagen, du hattest davor noch keine
gelbe Karte? Beim Stande von 5-1,
ja,
habe ich wegen Zeitverzögerung eine gelbe Karte bekommen.
Wer war da?
Obwohl ich 5-1 führe.
Dass wir dem auch gleich nochmal danken, ja, können?
Hoffentlich pfeift er nicht mehr.
Also wir hatten im Winter die Wette abgeschlossen. Wir hatten ja schon gesagt, worum es ging. Gelbe Karte Nummer 4 in Mannheim. Mannheim habe ich mich schon gefreut, weil da war ich mir, das war glaube ich das zweite Spiel.
Ja, die war unglaublich dämlich.
Ja, natürlich. Aber war gerechtfertigt?
Sehr hart.
Und jetzt nochmal zur Patrick Ittrich gelbe Karte. Also du möchtest ja offenbar unserem erfahrenen Schiedsrichter, der Schirmherr der heutigen Veranstaltung ist des Podcasts, ja offenbar widersprechen.
Muss ich ja.
Dein Trainer damals, Markus Anfang, der hat dafür auch gleich gelb gesehen.
Ja, so, das haben wir ja schon.
Gleiche Aktion, ne?
Ja, dann schick das mal dem Markus, dann will ich mal gucken, was er dazu sagt. Ob der da auch noch mit dem Schiedsrichter dann so einverstanden ist. Nee, kann man vielleicht, wenn er einen schlechten Tag hatte, kann man sie geben. Hat ja jeder mal einen schlechten Tag. Pfeift ja nicht immer gleich.
Na, aber wenn sich Markus Anfang so aufgeregt hatte damals, hätte er vielleicht heute auch gleich noch mitkochen können. Weiß man um die Kochfähigkeiten von Markus Anfang?
Ich weiß es nicht, aber weiß ich nicht.
Ich weiß auf jeden Fall, dass ich oben sehr emotional gejubelt habe. Das wissen auch die Kollegen, weil ich wusste, ich muss keinen Marathon laufen. Es ging nur ums Marathon laufen, ums nicht laufen müssen. Danach war mir zwar nicht mehr zum Lachen zumute, nach diesem 0-0, nach der Riesenchance von Stefan Kutschke am Schluss. Und das muss man eben auch nochmal dazu sagen, deshalb haben wir das Ganze jetzt auch mit der Einlösung der Wette ein bisschen nach hinten verschoben. Weil hätten wir im Sommer gesagt, okay, wir lösen jetzt irgendeine Wette ein, hätten alle uns für verrückt erklärt.
Gut, schlimmer war ja eigentlich dann schon, ich habe ja dann gefehlt wegen der dummen Gelben und dann haben wir verloren. Ich sag mal, das 0-0 beim, ich glaube, die waren Tabellenführer zu dem Zeitpunkt, war ja eigentlich noch in Ordnung, aber dann die Woche drauf verloren, das war dann das Schlimme und das geht ja dann auch so ein
Stück. Bin ich da jetzt schuld?
Nee, es geht ja ein Stück weit auf meine Kappe, weil ich habe mir ja die 5. geholt, nicht du. Ich meine, du hast Auge gemacht von oben, aber sonst hast du damit nichts zu tun.
Paul, jetzt bist du in Darmstadt. Wir freuen uns, dass du heute hier bist. Und vermisst du uns eigentlich ein bisschen?
Absolut. Mir fehlt an Dresden einiges. Das kann ich, glaube ich, so. Zum einen die Kabine. Ich hatte ja schon mit sehr, sehr vielen Mitspielern sehr, sehr engen und guten Kontakt. Die fehlen mir natürlich absolut. Das glaube ich, kann ich ganz klar so sagen. Dann natürlich die Heimspiele. Ich meine, ich war beim Pokalspiel war ich auch hier, durfte es nochmal erleben. Das hat man halt nicht so oft, gerade wenn man auf dem Niveau spielt, auf dem ich mich befinde, dann hast du halt nicht jede Woche ein volles Stadion und so eine Stimmung mit 30.000 Verrückten. Das ist schon ganz klar so. Positiv Verrückte natürlich. Das fehlt mir natürlich schon. Und unsere Wetten, die fehlt mir natürlich auch total. Meine Spielsucht.
Ja, wir vermissen dich auch ein bisschen.
Kann man schön.
Definitiv so sagen. Auch unsere Podcasts waren auch durchaus immer launig. Aber natürlich war es für dich auch, Verletzung kommen wir ja gleich, nochmal so der Anspruch, ich will es mir irgendwie beweisen. Ich will einfach nochmal zeigen, zweite Liga kann ich. Muss ja sagen, unter Alexander Schmidt hier in Dresden, du warst jetzt wahrscheinlich nie sein Lieblingsspieler. Konntest du nicht so häufig zeigen, dass Paul Will auch zweite Liga kann?
Nee, ich glaube, in dem Jahr habe ich erst zweite Liga-Erfahrung mal richtig geschnuppert unter Capretti.
Ja.
An den sich ja wahrscheinlich nicht mehr ganz so viele erinnern.
Der auch mal Trainer war.
Der auch mal Trainer war kurz. Ja, und deswegen ging es einfach für mich drum. Deswegen hatte ich das ja auch im Winter gesagt, dass ich einfach gerne zweite Liga nochmal spielen wollen würde. Das sah ja zu dem Zeitpunkt für uns noch sehr, sehr gut aus. Natürlich wäre da in dem Moment mein absoluter Wunsch gewesen, mit Dynamo zweite Liga zu spielen und mir es einfach auch bei Dynamo nochmal zu beweisen und auch allen anderen zu zeigen, dass ich zweite Liga spielen kann. Sollte nicht sein mit dem Aufstieg und sollte dann auch aus ja, gewissen Gründen, Umständen, Kommunikationsproblemen oder vielleicht auch einfach aufgrund von Personalmangel in dem Moment, sollte es nicht sein, dass mein Weg bei Dynamo weitergeht. Und dann, glaube ich, braucht man da auch nicht ja, jahrelang drüber traurig oder sauer zu sein, sondern das ist, glaube ich, abgehakt jetzt auch für mich persönlich mal der Punkt und ist für mich dann auch ordentlich gelaufen, würde ich sagen. Ich habe einen Zweitligisten bekommen, der auch noch in der Nähe von meiner Heimat ist, der auch ein sehr familiärer Verein ist, wo ich auch sehr gut aufgenommen wurde und wo ich zumindest bis zur Verletzung die ersten 4 Spiele über die volle Distanz beweisen konnte, dass ich zweite Liga spielen kann.
Du sprichst es an, die Verletzung und den Saisonstart in Darmstadt, der lief richtig gut. Also ihr habt jetzt vielleicht nicht unbedingt die Ergebnisse erzielt, die ihr erzielen wolltet oder die von euch vielleicht auch erwartet worden waren. Aber du hast deine Spiele gemacht, warst Stammspieler auf einer Position, zentrales defensives Mittelfeld, die ja auch so ein bisschen eine neuralgische, eine wichtige Position ist. Dann kam dieses Testspiel gegen Mainz und die Verletzung. Kreuzband und Außenmeniskusriss, ja. Also so fast das komplett volle Programm. Gerade in der Phase war dann auch ein neuer Trainer da, ne? Wo dann sicherlich auch nochmal Positionen neu verteilt werden. Was ging dir durch den Kopf? War dir in dem Moment sofort klar, das ist was Ernstes oder das ist im schlimmsten Fall eben, das ist ja glaube ich Achillessehnenriss und Kreuzbandriss sind so glaube ich die schlimmsten Verletzungen für einen Profifußballer oder einen Fußballer. War das in dem Moment dir klar?
Nee, direkt im ersten Moment war es mir eigentlich gar nicht klar. Ich habe ja auch noch am Anfang versucht, nochmal wieder loszulaufen, weiterzulaufen und dann kam von draußen aber das Signal, nee, leg dich hin. Da bin ich noch alleine rausgelaufen und noch alleine in die Kabine gelaufen und hatte in dem Moment noch keine großen Schmerzen. Ich hatte nicht mehr so die Kontrolle und nicht mehr so die Kraft im Bein, aber keine großen Schmerzen. Das kam dann erst so im Laufe, wenn das Adrenalin weggeht, wenn ja alles so ein bisschen runterfährt, wenn es gekühlt wird. Da kam das dann mit dem Schmerz und dann war auch irgendwann klar, okay, weil am Anfang hatte ich mir eingeredet, das ist nur ein Außenbandriss im Knie, das hatte ich schon ein paar Mal. Hatte ich bei Dynamo auch ein paar Mal. Das ist nicht so schlimm, bin in 2 Wochen wieder da. Kam dann ein bisschen anders. Und ja, dann kommen natürlich einem direkt so Sachen in den Kopf wie, oh, jetzt ist ein neuer Trainer da, jetzt hätte ich mich gerne natürlich wieder direkt irgendwie in die Mannschaft gespielt, hätte gerne bewiesen, dass ich da reingehöre, hätte dem auch direkt gerne gezeigt, ja, hier, muss auf mich setzen. Sowas fällt dann halt weg und dann muss man sich halt relativ schnell darauf besinnen, dass man halt einen kühlen Kopf bewahrt und dass man halt guckt, ich habe jetzt eine lange Zeit vor mir.
Ganz kurz zur Diagnose, haben die Ärzte haben doch diesen Kreuzbandtest, war es da schon klar, das könnte sein?
Schubladentest,
genau.
Die haben ich kenne mich da ein bisschen besser aus als in der Küche.
Dr. Med, Tino Meyer.
Selbst mal Kreuzband verletzt gewesen.
Also die haben den Schubladentest auf dem Platz gemacht, haben mir das Ergebnis aber nicht gesagt. Also die haben auf dem Platz schon gemerkt, dass es kaputt ist, wollten mir aber auf dem Platz kein schlechtes Gefühl geben und haben gesagt, ja komm erst mal mit rein, wir gucken es uns nochmal genau an. Dann kam so irgendwann so ein bisschen durch die Blume gesagt, du musst auf jeden Fall jetzt noch ins MRT, wir müssen mal gucken. Dann kam leider auf dem MRT dadurch, dass es so schon relativ eingeblutet war und so konnte man nicht richtig die Diagnose stellen. Deswegen hat's ja noch
und dann, wenn es die Diagnose gibt, wenn wirklich harte Worte gesprochen werden, denkt man, scheiße.
Ja, auf jeden Fall. Also im ersten Moment habe ich noch so gehofft, weil ich meine, wenn die nur den Schubladentest machen, können die es ja nicht zu 100% sagen. Da hofft man ja noch ein bisschen. Es ist vielleicht ist es nur der Meniskus, der dauert nicht ganz so lange, oder es ist trotzdem nur ein Außenband, Innenband, was auch immer. Da hat man ja schon immer noch ein bisschen Hoffnung. Aber wo dann die Diagnose kam, wirklich mit MRT und hier, Saison aus für dich, 9 Monate Pause, Operation in Augsburg, schieß mich tot, das nimmt einen dann schon mit. Also gerade am Anfang, die erste Zeit, wo du dich halt auch gar nicht bewegen kannst, wo dann, also am schlimmsten war es so direkt nach der OP, weil am Anfang bis zur OP hatte ich noch nicht so schlimme Schmerzen, da ging es mir auch ganz gut, da konnte ich auch ein bisschen laufen, da war alles noch in Ordnung. Nach der OP direkt, da hatte ich auch dolle Schmerzen, konnte mich halt überhaupt nicht bewegen, konnte überhaupt nicht selbstständig, konnte nicht kochen, konnte mir keinen Kaffee machen, konnte nicht in die Küche mal laufen, konnte nicht den Kühlschrank mal aufmachen, sondern da ging halt gar nichts. Da bist du halt wirklich nur auf Krücken, darfst gar nicht belasten und das ist dann halt wirklich, das ist so das Schlimmste, finde ich, als Sportler, was passieren kann, dass du dich halt so gar nicht betätigen kannst, bist du überhaupt nicht mehr selbstständig, bist halt mit 25, 26 dann einfach überhaupt nicht mehr in der Lage, irgendwas für dich zu machen selber und brauchst bei allem Hilfe, das ist halt schon so das Schlimmste gewesen.
Wer dich heute hier beobachtet hat, hat gesehen, du bist A, ohne Krücken angereist. Auch dein Knie ist sieht so zumindest von außen weitgehend normal aus. Wo stehst du in der Reha? Und du hast es gerade gesagt, Kreuzbandriss, da sagt man schnell Saison aus. Und trotzdem gibt's ja die eine oder andere Wunderheilung. Hast du für dich einen internen Zeitplan, vielleicht Anfang, Mitte Mai doch noch ein paar Zweitligaminuten mitzunehmen? Oder wie ist jetzt der aktuelle Stand bei dir?
Ja gut, wenn man ganz ehrlich ist, will man natürlich so schnell wie möglich wieder spielen. Und natürlich würde ich mir wünschen, die Saison nochmal auf dem Platz zu stehen und am liebsten nochmal ein paar Spielminuten zu sammeln oder ein Spiel von Anfang an zu machen. Ich meine, wir haben in Dresden auch ein paar Jungs gehabt, die Kreuzbandverletzungen hatten. Zum Beispiel Tim Knipping, der war in Windeseile wieder da. Der hat, glaube ich, nach 6-7 Monaten direkt wieder 90 Minuten gespielt. Dann hatten wir aber auch Jungs wie Panna oder Kiri, der sich halt nach 2 Wochen direkt wiedergerissen hat. Jetzt kam das prominente Beispiel, Luca Kilian von Köln hat nach 7 Monaten angefangen zu spielen, hat 2 Freundschaftsspiele gemacht und hat sich direkt wieder gerissen. Das macht natürlich was mit einem, wenn man so Stories sieht, wenn man sowas hört, dann hat man natürlich auch eine gewisse Angst einfach, okay, das kann mir ja auch passieren, wenn ich dann wieder anfange, wenn ich zu früh anfange. Und deswegen haben auch direkt alle Beteiligten, Ärzte, Physios, Trainer gesagt, hier, nimm dir wirklich die 9 bis 10 Monate Zeit, kurier das richtig aus, mach dir keinen Stress, mach dir keinen Druck. Für die 2 Trainingseinheiten, die du vielleicht dieses Jahr nochmal mit dem Team machst, lohnt sich der Stress nicht und das Risiko. Kurier dich komplett aus und dann für die Sommervorbereitung wieder quasi in Neustart. Ist für mich wie ein neuer Wechsel. Ich komme im Sommer zu einer neuen Mannschaft, habe einen neuen Trainer, ja. Bin für den Trainer auch ein neuer Spieler. Es ist wie, als würde ich einfach meinen Sommer wiederholen.
Ja, ich finde, gerade Melitschenko ist da nochmal ein gutes Beispiel, wie schnell das dann passieren kann. Und es ist ja nicht der Einzige, hast gerade auch gesagt, Kölner Spieler.
Viele.
Weil du eben dann natürlich wieder rauf willst auf den Platz, weil du spielen willst, weil du sagen willst, ich bin wieder fit. Das ist es eigentlich nicht wert, dass du dann wieder ausfällst und dass du natürlich dann in der Vita stehen hast, 2 Kreuzbandrisse.
Das kommt sowieso, das ist ja jetzt schon eigentlich was Negatives, wenn du sagst Kreuzbandriss, ja. Aber gebe ich dir total recht, ich setze lieber einmal 10 Monate aus als 2x8 oder einmal 8 und einmal 10. Das macht vom Rechnen her keinen Sinn. Deswegen lieber einmal wirklich komplett kein Risiko.
Fertig. Wer waren denn die Leute, die dir, du hast gerade gesagt, mit Krücken und so, hat dir Mami immer mal ein schönes Dessert gemacht? Wer hat dir am meisten geholfen in der Zeit und war so für dich da? Weil ich glaube, da leidet man schon. Du hast ja gerade jetzt die Zeit nach der OP genannt. Da ist man ja dann auch immer mal in der Reha Einzelkämpfer.
Ja, total. Man trainiert ja dann auch viel individuell, viel alleine. Teilweise ja dann auch wirklich ohne Trainer, sondern nur für dich, weil ich brauche für meine Stunde gehen oder für meine 5 Übungen, die ich dann am Anfang machen kann, brauche ich keinen Trainer. Der kann sich mit sinnvolleren Sachen beschäftigen, als mir jetzt zuzugucken, wie ich da minimalistisch irgendwelche Kraftübungen mache. Am meisten geholfen auf jeden Fall die Freundin. Gerade in der Anfangszeit, wo ich mich halt gar nicht bewegen konnte, weil die halt rund um die Uhr da war. Eltern haben natürlich dann viel vorgekocht, dass ich dann ein bisschen was zu essen hatte und haben immer mal seelischen Beistand geleistet, aber nee, die meiste Hilfe auf jeden Fall von der Freundin.
Hast du dann Bücher gelesen, Netflix-Serien durchgeschaut oder Kochbücher durchstudiert? Was hast du da gemacht in der Zeit?
Ich habe immer mal in Dresden angerufen, ja. Da hinten wird er gerade angescheint, wenn ich sehe. Die haben mir natürlich auch immer mal, ja, seelischen Beistand habe ich immer mal wieder zum Lachen gebracht, weil man hat halt nicht viel zu lachen, gerade am Anfang in der Reha. Es kam ja ziemlich passend zum Glück das neue FIFA raus. Ich wollte es mir nicht holen eigentlich dieses Jahr, aber dadurch, dass ich dann gedacht habe, auch jetzt am Anfang hast du sowieso nichts zu tun. Dann,
also bist du jetzt Profi? Also,
nee, ich bin nach wie vor unfassbar schlecht, aber ich verbringe unfassbar viel Zeit verhältnismäßig. Jetzt glaube ich zu einem normalen Menschen verbringe ich schon viel Zeit mit dem Spiel, aber nach wie vor bin ich kein Talent.
Also kochen geht besser?
Ja, viel besser.
Aber das ist ja eine der wenigen Disziplinen, wo auch Claudio Kammerknecht nicht weit vorne ist.
Das ist das Einzige, wo ich gegen ihn gewinnen kann.
Siehst du?
Das ist mit das Einzige.
Und ja, Selbstbewusstsein mit einem Duell an der Playstation gegen Claudio Kammerknecht.
Playstation und 30 Meter Sprint.
Anderen Sportarten.
30 Meter Sprint. Och. Ja, oder 50 oder okay. 100.
Wir fragen nachher vielleicht mal nach.
Ab 100 wird's schon eng. Guck mal, ja, Schild dahin. Können wir gerne machen, wenn dir das hilft für Selbstvertrauen.
Hast du jetzt schon mal gegen Ball getreten oder kommt das noch? Das ist ja auch ein Stück weit Überwindung dann, ne?
Ja, total. Also ich habe so ein bisschen Trockenübungen gemacht jetzt für mich, weil die Jungs waren genau wie Dynamo auch im Trainingslager die letzte Zeit. Damit auch dann unsere ganzen Athletiktrainer. Wenn die jetzt wiederkommen und ich dann meine Wettschulden beglichen habe, steige ich wieder voll ein. Und dann werde ich auch das erste Mal rausgehen, wirklich auf dem Platz, wieder mal Rasen unterm Fuß haben. Vielleicht darf ich mir sogar auch mal Fußballschuhe wieder anziehen. Mal gucken, wie gnädig sie zu mir sind. Und dann hoffe ich, werde ich auch das erste Mal wieder gegen den Ball treten können und da meine ersten kleinen Übungen zu machen. Je nachdem, wie es halt ist. Ich kann ja noch gar nicht sagen, ob es schmerzfrei ist oder nicht. Aber es ist ja zum Glück nur das Rechte. Der Linke funktioniert noch. Deswegen, der war ja eh nur zum Stehen.
Weißt du, wo du vor rund einem oder knapp einem Jahr gewesen bist?
Ziemlich genau einem Jahr.
Ja, also, nicht ganz genau auf den Tag genau, ich habe geguckt.
In der Türkei auf dem Sofa?
Naja, da warst du, glaube ich, schon fast wieder zurück. Türkei, warst du in der Türkei auf dem Sofa? Ihr habt da trainiert, ihr habt da trotzdem trainiert.
Oh, nee,
trotzdem
ich dachte, die Interviewrunde meinst du?
Nee. Ich bin im Luisenhof. Kannst du dich erinnern? Gespräch, ja. Schwarz-Gelb, Live-Podcast.
Ja. Wir hatten Niklas Hauptmann zu Gast.
Genau, und du warst sozusagen als moralische Unterstützung.
Mit Toni Fü war ich da.
Ganz genau.
Ein bisschen hinten geluschert.
War schön, und da haben wir auch über die Wette gesprochen. Das war jetzt ja gar nicht das Thema. Und weißt du, Dynamo damals, Tabellenzweiter?
10 Punkte auf dem Tabellen.
Zehn Punkte, ja, sehr gut.
Kommt alles wieder, ne?
Was hättest du damals gesagt, wenn man dir gesagt hätte, ihr holt in der verbleibenden Rückrunde, es waren noch 18 Spiele zu spielen, 19 Punkte, steigt nicht auf und im Sommer geht's nach Darmstadt.
Ja gut, im ersten Moment hätte ich gesagt, willst du mich verarschen, wir steigen nicht auf mit 10 Punkten Vorsprung auf den dritten. Das kann ja nur ein schlechter Scherz sein.
Das wäre mein erster Gedanke. Ja, weil uns wird ja jetzt immer vorgeworfen, waren wir im Luisenhof zu optimistisch? Haben da alle schon gesagt, klar, sicherlich hat man gesagt, naja Mensch, vielleicht haben wir Pfingsten irgendwas zu feiern. Aber mit 10 Punkten Vorsprung kann man ja mal träumen.
Absolut.
Oder war das verwegen? Ist das da auch einer der Fehler gewesen, dass wir...
Nee, das glaube ich nicht. Weil ich glaube schon, dass wir innerhalb der Mannschaft zumindest, dass uns relativ klar war, dass es noch ein weiter Weg zu gehen ist. Dass wir ja auch in der Vorsaison gesehen haben, was eine gute Hinserie oder eine schlechte Hinserie einfach machen kann, dass es möglich ist. Ich meine, im Jahr davor haben wir eine komplett katastrophale Hinrunde gespielt. Also uns war schon klar, dass das an sich möglich ist, mal ein komplettes halbes Jahr an die Wand zu fahren. Von daher glaube ich schon, dass uns bewusst war, dass wir schon noch was zu arbeiten und zu leisten haben und dass das Ding jetzt noch nicht geschaukelt ist und dass das Ding noch nicht durch ist. Passiert so, wie es ist, ist es, glaube ich, aus ganz vielen verschiedenen kleinen Gründen, die sich summiert haben.
So wie es Amor Aslan jetzt in der letzten Woche gesagt hat, hat, es kam gefühlt jeden Tag ein neues Thema. Man konnte sich gar nicht mehr auf den Fußball konzentrieren. Da war die Sache mit den Morddrohungen, mit den perfiden Morddrohungen gegen Kutsche. Es war die Entlassung von Ralf Becker, dann später die von Markus Anfang.
Es war auch die Verletzung von Stefan Drilletscher in meinen Augen, die direkt beim letzten Spiel gegen Bielefeld ja eingetreten ist, wo ja am Anfang erstmal es hieß, es ist nicht so schlimm. Dann kam das nächste MRT, dann war es wieder schlimm. Und ich glaube, dass das schon auch ja, ein Stück weit ausschlaggebend war, zumindest gerade am Anfang, was uns weil der Drille war zu dem Zeitpunkt einfach der Fels in der Brandung, der war ein absoluter Sicherheitsfaktor hinten drinne. Und der hat uns am Anfang natürlich dann gefehlt. Das ist natürlich auch eine Umstellung. Ob das jetzt für die Viererkette oder für die ganze Mannschaft ist, ich glaube schon, dass man das am Anfang gemerkt hat. Ist keine Ausrede, weil wir haben 20 Spieler im Kader, da ist jeder in der Lage, dritte Liga zu spielen. Trotzdem macht es einen Unterschied, wenn du einen eingespielten Torwart hast, als wenn du einen hast, der lange nicht gespielt hat.
Und du hast es gesagt, es sind viele kleine Puzzleteile wahrscheinlich gewesen, die den Ausschlag gaben. Ab wann hast du das Gefühl, jetzt haben wir vielleicht ein größeres Problem? Kam das irgendwann oder war das vielleicht auch der Punkt, dass man immer wieder auch gedacht hat, naja, in der Tabelle stehen wir so schlecht gar nicht, dritte Liga relativ ausgeglichen?
Wir haben ja dann irgendwann uns davon verabschiedet, wieder die ganze Zeit auf die Tabelle zu gucken, weil es dich dazu bringt.
Da muss ich dich unterbrechen. Geht das überhaupt? Ich meine, ihr Spieler oder auch Trainer sagen das ja, häufig, aber ich kann mir das immer nicht vorstellen, dass ihr nicht wisst, wo ihr steht.
Es wird ein Bewusstsein dafür geschaffen, dass du nicht jeden Tag auf die Tabelle guckst und dir das versuchst, irgendwie schön zu reden. Also es war schon ganz klar besprochen in der Kabine, im Team, dass wir uns sagen, ey, wir lassen uns hier nicht blenden, auch wenn wir jetzt 3-4 Spiele nicht gewonnen haben und es sieht trotzdem noch gut aus oder wir haben trotzdem noch Punkte Vorsprung, hier muss ich was tun, hier muss ich was verändern. Für mich war so der schlimmste Punkt in der Saison eigentlich, ich glaube, es war das Halle-Spiel, weil das war auch so, war Aue davor oder Halle davor?
Nee, Aue war davor.
Aue war davor.
Der Schacht war davor.
Der Schacht war davor, Entschuldigung. Da hab ich schon verlernt.
Ja, merk schon.
Zu lange weg. Weil das erste Spiel war, wo wir auch nicht gut gespielt haben. Weil die ersten Spiele, wo wir
Dortmund... Ingolstadt vielleicht auch schon. Also mancher sagt sogar, es fing sogar schon mit Ingolstadt, okay, wo man auch sagt, da hat euch Kölner dekodiert. In Ingolstadt, wo man zum ersten Mal gemerkt hat, der Gegnertrainer hat ein Rezept gefunden. Auch wenn das vielleicht nicht der sympathischste unter den Trainern ist, aber der hat ein Rezept gefunden.
Gut, das lasse ich jetzt unkommentiert, aber also für mich war halt am Anfang, wo die Saison wieder losging, wir haben gegen Dortmund gut gespielt. Ich weiß, Hauptbeschieß schießt gegen Pfosten, wir kriegen im Konter das 2-1 in der letzten Minute. Wir spielen gegen Sandhausen nur auf ein Tor, kriegen nach einem mit selbst eingeleiteten Fehler das 1-0 und verlieren so. Und deswegen war, finde ich, für mich da noch die Alarmglocke nicht ganz so groß und noch gar nicht so doll an, weil ich immer gedacht habe, okay, wir haben gute Spiele gemacht. Wir haben uns viele Chancen rausgearbeitet, wir hatten die Kontrolle, wir haben gute Spiele und hatten einfach ein bisschen Spielpech in dem Moment. Dann kam halt irgendwann, wegen mir Ingolstadt, für mich war es eher Aue, wo wir wirklich einfach schlecht gespielt haben und wo wir halt auch die Grundtugenden vermissen lassen haben, gerade im Derby.
Der Kollege Meier meint sogar, toxisch war dann auch dieser hohe Sieg gegen Lübeck, weil ihr da euch
vielleicht... Der hat geblendet. Durchaus, das... Hätte uns vielleicht besser getan, hätten wir da auch nur knapp gewonnen und hätten gewusst, okay, dass es jetzt nicht wieder von einem auf den anderen Tag läuft, sondern dass es trotzdem noch ein Haufen Arbeit ist. Aber da sind wir wieder. Es gab sicher viele kleine einzelne Punkte. Vielleicht hättest du gegen Lübeck nur 2-1 gewonnen und hättest dich im Derby ein bisschen besser präsentiert. Das sind halt so Kleinigkeiten, wo man, glaube ich, nicht genau sagen kann, was...
Dann kam Anfang März der Wiederholungsfall Halle. Ne, das war dann schon eher auch ein krasses Signal. Und zwei Tage danach, wo unser eins, meine ich jetzt mal die Presse, Funk und Fernsehen, wie es so schön heißt, man ja vielleicht damit rechnen konnte, dass sich Dynamo vom Trainer trennt. Wir waren dann alle insofern überrascht, dass der Sportchef entlassen wurde. Mit der Erklärung, dass es jetzt auch gar nicht mit der aktuellen Situation zu tun hat, sondern eher... dass es perspektivisch sowieso auseinandergegangen wäre und dann wollte man sich sofort trennen. Der Eindruck, der sich gerade rückblickend verfestigt ist, das mag perspektivisch eine nachvollziehbare Entscheidung womöglich sein, aber dass sie in der Situation eher kontraproduktiv war, weil wir waren Anfang März oder sind in der Phase Anfang März eben auch Verträge, Gespräche geführt werden mit Blick auf die neue Saison und dazu die Verunsicherung, die dann immer mehr um sich griff mit den nicht gewonnenen Spielen.
Ja, ich glaube, als Mannschaft bist du da gar nicht so tief drin, warum jetzt welche Entscheidung, ob jetzt Sportdirektor oder Trainer getroffen wird, sondern als Mannschaft wirst du eher immer vor vollendete Tatsachen gestellt. Es kommt dann jemand in die Kabine und sagt, übrigens, Trainer ist entlassen oder übrigens, Ralf Becker ist weg. Oder wenn es ganz blöd läuft, erfährt man es halt auch mal durch die Medien. Ja, ist, glaube ich, wie Amos schon gesagt hat, das sind halt alles so Sachen gewesen, die in dem Moment nicht gut getan haben, sondern die halt einfach noch mehr uns gezeigt hat, dass auch im Verein rundherum ein bisschen Unruhe ist, nicht nur bei uns, durch die Verunsicherung, durch schlechte Spiele, durch nicht gewonnene Spiele, sondern dass halt auch rundum das ein oder andere vielleicht nicht perfekt läuft und nicht stimmt. Das, was du gesagt hast, ja, ganz klar, dann fehlt halt einfach eine Position, die sich um auslaufende Verträge kümmert, die Gespräche führt in einer ja sehr wichtigen und interessanten Zeit, würde ich sagen, gerade wenn absehbar ist, okay, es läuft nicht ganz so gut und vielleicht drehen wir eine Ehrenrunde in der dritten Liga, dann wäre es halt schon wichtig gewesen, auf den einen oder anderen Spieler zuzugehen und das wurde, glaube ich, einfach aufgrund von in dem Moment Personalmangel, weil es hat ja auch einen Moment gedauert, bis, glaube ich, für Ralf Becker ein Ersatz da war, hat dann halt einfach gefehlt.
Auf der anderen Seite, um jetzt mal zu Markus Anfang zu kommen, sind das ja auch irgendwie die Gesetze des Fußballmarktes. Du kennst die noch viel besser als ich. Also man muss ja sagen, okay, man hat ihm dann nochmal die Frist gegeben. Man hat ihm sogar eigentlich eine Jobgarantie gegeben, ausgesprochen vom Aufsichtsrat. Und man muss ja auch sagen, er hat mit dieser Mannschaft keinen Fuß mehr auf den Boden bekommen in der Rückrunde. Und dann steigt irgendwann auch so sehr der Druck, dass du quasi zum Handeln gezwungen bist, weil du hier nicht in einer Fußballoase bist. Auch wenn du ihn sicherlich jetzt selbst absolut nicht entlassen hättest, weil du ja zu denen gehörst, die gesagt haben, Markus Anfang war, und das zeigt er ja in Kaiserslautern, ein guter Trainer.
Absolut, und das war ja auch damals einer der Punkte, an die ich gerne meine Verlängerung geknüpft hätte, unter anderem an den Verbleib von Markus Anfang.
Das heißt, selbst wenn ihr nicht aufgestiegen wärt, im Konjunktiv, Markus Anfang wäre womöglich Trainer geblieben, dass du dir hättest doch vorstellen können, mit in die dritte Liga zu gehen.
Ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass ich damals irgendwo in der Medienrunde bei euch das gesagt hatte, dass ich mir mittlerweile den Verbleib in Dresden vorstellen kann unter gewissen Umständen. Dazu gehört einmal die Trainerverlängerung oder die Garantie für mich, dass der Trainer bleibt und einfach gewisse vertragliche Situationen, die für mich passen. Und da geht es einmal um die Länge und einmal um die Wertschätzung, die ja im Fußball immer so groß beschrieben wird. Am Ende war beides nicht mehr der Fall, so ehrlich müssen wir schon sein.
kommen wir vielleicht gleich dann nochmal dazu, weil wir über ein Thema sprechen, was dem aktuellen Trainer Thomas Stamm natürlich gar nicht gefällt. Der hat jetzt vor kurzem gesagt, ich will nicht mehr über Vergangenes reden, ich will auch nicht mehr über die Rückrunde der Vorsaison sprechen. Verständlich, wir legen jetzt gerade mal einen Piepton drüber, falls er das erhöht. Geht vielleicht noch 3-4 Minuten, aber man muss ja eben sagen, es sind eben alle durch die Rückrunde der Vorsaison sensibilisiert. Hast du gemerkt, hier in Dresden, ganz deutlich fand ich, als die Ergebnisstelle da war, in der Hinrunde, Mitte der Hinrunde, und wir haben komplett neue sportliche Führung, komplett auch teilweise eine andere Mannschaft, auch einen neuen Trainer, und trotzdem hast du schon gemerkt, es wabert immer noch, die Erinnerungen sind noch nicht komplett weg aus dem Gedächtnis, das ist schon noch drin im Kurzzeitgedächtnis.
Ja, ich glaube, das schadet gar nicht, weil man ist einfach sensibilisiert für das Thema. Sowohl die Mannschaft als auch die Fans wissen, was passieren kann aus der Vergangenheit. Deswegen feiert noch keiner zu früh und keiner aus der Mannschaft ist sich zu sicher, obwohl man jetzt wieder eine sehr, sehr gute Hinrunde gespielt hat und auch wieder mit einem gewissen Vorsprung dasteht, sind sich jetzt, glaube ich, alle im Team und rund ums Team bewusst, dass das noch gar nichts heißt und dass einfach noch ein halbes Jahr zu spielen ist und es jetzt eigentlich noch weniger passieren darf oder kann, als das Jahr davor, weil man einfach diese negativen Erfahrungen schon mal gemacht hat, ohne jetzt den Druck schüren zu wollen.
Im Kopf ist das doch irgendwo, oder?
Sicher, bei dem einen oder anderen Spieler, der das letztes Jahr mitgemacht hat, wird das noch irgendwo sein. Aber dafür ist ja, glaube ich, auch ein neuer Trainer da, dafür sind neue Teamkollegen da, dass man sich davon nicht ganz so doll beeinträchtigen lassen sollte. Es muss ja nur mit einem Sieg losgehen.
Wollte ich gerade sagen, wenn du mit einem Sieg startest, wenn du am Sonntag Viktoria Köln weghaust, kann ja jeder sagen, Freunde, jetzt kann es schon ganz
anders
werden.
Genau, es läuft einfach ganz anders. Und dann bin ich mir auch ziemlich sicher, dass im Kopf einfach dieses, jetzt geht's los,
ja,
gar nicht auftritt, weil es geht halt nicht los, sondern du hast halt gewonnen. Das heißt, du hast einen ganz anderen Start hingelegt. Plus, muss man jetzt auch sagen, wir waren damals Zweiter.
Wollen wir erstmal nochmal hier das Thema Sommer durchsprechen? Was war denn im Sommer? Also, ich hatte mal so vernommen, im Wintertrainingslager, da habe ich dich so verstanden, wenn Dynamo nicht aufsteigt, dann kann ich es mir eigentlich nur schwer vorstellen, noch ein Jahr dritte Liga dran zu hängen, weil dein großes Ziel ist ja eigentlich zweite Liga zu spielen. Oder hätte es, wie ich jetzt ja, ich glaube auch so mal ganz leicht latent dann im Frühjahr von Nürnheim, doch eine Chance gegeben?
Also ich hatte ja mir immer, also bei jeder Aussage, die ich in Richtung zweite Liga getroffen hatte, hatte ich ja immer mir so einen Fuß in der Tür gelassen und hatte gesagt, kann ich es mir eigentlich nur schwer, unter gewissen Vorstellungen.
Ja, aber du weißt ja, was wir dann daraus machen.
Natürlich, aber zu dem Zeitpunkt, wo ich das gesagt habe, muss man auch ehrlich sagen, hatten wir 10 Punkte Vorsprung auf dem Tabellendritten. Da bin ich fest davon ausgegangen, wir steigen auf dieses Jahr. Ich brauche mir um das Thema
also du Aufstieg, auch.
Sonst trifft man ja so Aussagen nicht. Und als dann klar war, dass es vielleicht um eine Ehrenrunde in der dritten Liga geht, habe ich auch dementsprechend mich neben dem Platz und nicht nur intern geäußert, dass es für mich in Frage kommt, hier zu bleiben, weil ich mich wohlfühle, weil ich lange hier bin, weil ich gerne hier gespielt habe und halt gewissen Vorstellungen, die Trainer betreffen und halt auch die Wertschätzung einfach in Form von einem Arbeitspapier.
Und das ist dann, also mit dem Trainer, das haben wir geklärt, der war dann nicht mehr da, hat dann ja auch eine Weile gedauert, bis feststand, wer der neue Trainer würde, dass es Thomas Stamm wird. Und du hast dann zum Abschied gesagt, du hättest dir gewünscht oder vielleicht auch erwartet und gedacht, dass man dir die Entscheidung, Dresden zu verlassen und eben nicht diese hoffentlich Ehrenrunde, weil das würde ja beinhalten, dass es dieses Jahr dann doch hochgeht, dass du diese Ehrenrunde dann doch nicht mitmachst.
Also ich finde, ich habe zu dem Thema jetzt ja schon oft auch im Kicker, in der Bild, überall in jedem Medium geht's ja wieder da drum und auch sag's um den Satz, ja.
Und dann haken wir's ab.
Natürlich hätte ich mir gewünscht, dass überhaupt mal einer mit mir spricht, wo wir jetzt wieder bei dem Punkt sind, es gab halt keinen, der dafür zuständig war in dem
Aber
Zeitraum.
Aber es hieß doch, es wurde mit allen Spielern gesprochen.
Genau. Es gab ein Gespräch für jeden Spieler, was aber dann nicht explizit um eine Verlängerung, sondern nur um diese, kannst du es dir vorstellen, kannst du es dir nicht vorstellen. Kein wirkliches, ich meine, ich hätte am vorletzten Spieltag haben wir so gespielt in Haching.
Vorletzter Spieltag in
Haching. Spieltag in Haching, da war ich auch bei Magenta am Mikrofon und wurde auch gefragt, wie es denn jetzt aussieht. Ich konnte zu dem Zeitpunkt nichts unterschreiben, weil ich hatte nichts. Ich hatte nichts vorliegen von Dynamo, ich hätte nichts unterschreiben können. Es gab nichts Fertiges, Unterschriebenes, was ich hätte unterschreiben können. Die einzige Kommunikation, die stattgefunden hat, was das Vertragliche betrifft, war mit Ralf Becker im Winter, zu dem Zeitpunkt, wo wir im Trainingslager waren. Und da haben natürlich auch beide Parteien gesagt, lass uns mal warten, wie es im restlichen Jahr noch läuft. Dann gucken wir mal, Anpassung hier, Anpassung da. Und deswegen hat einfach kein intensives Gespräch um einen Vertrag mehr stattgefunden. Plus hatte ich einfach nie ein Angebot, was ich hätte unterschreiben können. Und dann muss ich als Spieler halt auch irgendwann eine Entscheidung treffen. mir laufen ja auch die Angebote und die Zeit weg, wenn ich jedes Mal bei einem anderen sage, ey, ich muss nochmal warten, weil vielleicht kommt von meinem Verein noch was, ich muss nochmal hier warten und da warten, machst du dich ja auch irgendwann unbeliebt, deswegen musste ich irgendwann auch eine Entscheidung treffen. Und ich wollte ungern in den Urlaub fahren, ohne dass meine Zukunft geklärt ist. Und dann muss ich einfach sagen, kam irgendwann dann, wo Dynamo sich dann mal entschieden hatte, ach übrigens, ja, jetzt wären wir bereit, um mit dir zu sprechen. Da war es einfach zu spät.
Dann hast du die Entscheidung getroffen? Zwischen Unterhaching und dem letzten Liga-Heimspiel?
Ja, zwischen den beiden Spielen war nochmal eine gute Woche, glaube ich, Zeit. Plus war danach noch das Pokalspiel, das Pokalfinale. Und auch da, also es wurde erst wieder mit mir gesprochen, als ich dem Verein meine Entscheidung mitgeteilt hatte, dass ich nicht verlängere. Da wurde dann wieder mit mir gesprochen, war ja auch wieder nett. Aber das soll jetzt, wie gesagt, ich bin keinem böse, das soll jetzt auch nicht nachgetreten sein oder sonst irgendwas. Es hatte schon sicher seinen Grund und sein Gutes. Ich meine, Dynamo hat sich ja auch auf der Position ganz offensichtlich nicht verschlechtert, sondern die Jungs machen da auch einen super Job. Es sollte schon alles irgendwie so sein. Klar ist es schade drum, klar habe ich auch eine Zeit lang dem Ganzen hinterher getrauert, aber wie gesagt, ich meine, von den Jungs, die jetzt da sind, kann sowieso keiner was dafür, die jetzt da die Position übernommen haben. Deswegen, was soll das jetzt, über die Vergangenheit zu reden und da irgendwie nachzutreten gegenseitig, das bringt ja sowieso keinem was.
Aber nimm uns nochmal mit, letztes Heimspiel, Sachsen-Pokalfinale, ihr gewinnt das Ding noch?
Ja.
Lachodimos?
Schöner Abschluss auf jeden Fall für alle Beteiligten, glaube ich, für sowohl die Spieler, die...
Und wie geht's dir da, als du dann das letzte Mal vom K. als Spieler der SGD gehst?
Das ist auf jeden Fall einfach schön, dass wir das so beenden konnten. Ich meine, besser hätte es ja nicht laufen können. So, dass meine 4 Jahre gehen zu Ende mit einem Titel, den Dynamo auch noch nicht ganz so häufig gewonnen hat, weil es ist jetzt nicht ein Allerweltstitel, es ist jetzt kein Hallenkreismeister, sondern es ist schon ein gewisser Titel. Ja, besser hätte es, glaube ich, nicht laufen können. Auch für wir hatten ja einige Jungs, die in unserem engen Freundeskreis waren, die da ihr letztes Spiel für Dynamo gemacht haben. Die Fotos schaue ich mir sehr gerne auf jeden Fall nochmal an. Das ist eine sehr schöne Erinnerung.
Was ist dein schönster Moment jetzt mit ein bisschen Abstand? Bist du so ein Typ, der sowas für sich klassifiziert oder machst du 4 Jahre an anderen Sachen fest?
Also jetzt aktuell ist mein absolutes Lieblingsbild nach wie vor das von Ele, Luca, Kammer und mir mit dem Pokal nochmal ganz am Schluss. Das Foto hat auch eine Freundin eines der Spieler gemacht. Von daher, das ist mein absolutes Lieblingsbild. Das schaue ich mir auch noch relativ oft an. Das habe ich, glaube ich, auch in meinen Jahresrückblick reingepackt. Das ist, glaube ich, so aktuell noch meine Lieblingsszene, die halt auch noch relativ präsent im Kopf ist. Und sonst, ja, ich meine, der Aufstieg in die zweite Bundesliga war schon als Spieler was Besonderes, auch wenn es halt ohne Fans irgendwo war, wegen Corona. Aber an sich ist natürlich auch ein Titel, den man, ich meine, ich habe es in dem Moment auch das zweite Mal hintereinander gewonnen. Das ist auch nochmal was Besonderes gewesen für mich. Deswegen war das schon, ja, glaube ich, ein ganz gutes erstes Jahr für mich.
Skurrilster Moment? Gab es irgendwie, wo du sagst, boah.
Skurrilster Moment, wo wir das erste Mal im Trainingslager in der Türkei waren und unseren Mannschaftsabend gemacht haben mit unter Amo als einziger Spieler, der ein bisschen Türkisch gesprochen hat, unseren Busfahrer in Richtung des Restaurants gelenkt hat und alles, was da auf der Fahrt hin und rück passiert ist mit verschiedenen Spielern und bleibt alles in dem Bus, aber
was in der Türkei
Türkei passiert ist im Bus, das bleibt auch in der Türkei. Aber das war schon einer der Momente, wo man jetzt nicht wirklich das Gefühl hatte, man ist in der Profimannschaft, sag ich mal so.
Oh. Jetzt würde ich, also jetzt kommt bei mir so mein
Kopfkino. Wir machen es so, du läufst Marathon, du kriegst die Information.
Wenn ich den Marathon laufe, will ich immer in diesem Mannschaftsbus drin sitzen.
Ich glaube, das sind auch Sachen, die will man gar nicht wissen.
Auch ich jetzt schon, aber aber es muss ja gut, das war ja ein gutes Trainingslager, das muss man ja einfach mal sagen. Damals dieses
der Startschuss, so haben wir ja immer gesagt. Der Startschuss von besser werden war das.
Und hast du einfach mal überlegt, jetzt komme ich wieder zu so einem Punkt, über den keiner mehr reden will. Verdammte Axt, wenn ich in Meppen mich nie verletzt hätte in dieser verschissenen ersten Halbzeit und ich drinne geblieben wäre. Oder
naja, ich bin ja raus, da haben wir 1-0 geführt.
Ja, aber trotzdem.
Die Frage ist, wenn ich in dem Moment drin geblieben wäre und hätte damit, weiß ich nicht, 60% weitergespielt.
Nee, logisch.
Und selbst wenn, dann gewinnen wir das Spiel, ich quäle mich dadurch, ich spiele im letzten Spiel nicht und dann verlieren wir, weil ich nicht spiele, verlieren wir das letzte Spiel. Also ich glaube, dass wir da genug Leute im Kader hatten, die mich da hätten ersetzen können gegen ein abgestiegenes Meppen. Auch da ist, glaube ich, viel gegen uns gelaufen, wenn ich da an die Parksituation denke. Da sind einige, unter anderem Sascha Risch hat sein erstes Tor mit seinem linken Fuß gemacht, einen Dropkick-Fernschuss.
Kriegt er auch immer nochmal vorgehalten.
Also, da sind halt auch wieder Traumtore gefallen gegen uns. Das
Wie lange hat dich das beschäftigt? Wie lange hast du davon
geträumt? Du schmierst mir immer noch aufs Brot.
Ja, entschuldige.
Jens ist ja auch noch nicht drüber weg. Jens
ist Butter.
Du denkst, ich bin die Nacht, in Meppen, das war auch 25 Mal Thema im Podcast. Ich hab's genau gehört.
Nein, weil ich darunter noch leide.
Ich habe lange nicht dran gedacht, danke. No. Nee, im ersten Moment natürlich. Natürlich denkt man dann, boah, hätte ich mich irgendwie durchquälen sollen, müssen, hätte das was verändert, hätte man dann höher verloren, hätte ja auch sein können. Hätte ich wieder ein Eigentor gemacht wie gegen Bayreuth, wer weiß das, kann jetzt keiner sagen.
Was bleibt von 4 Jahren Dynamo Dresden?
Einiges.
Einem Aufstieg, einem Abstieg, 2 knapp verpassten Aufstiegen und trotzdem einer richtig brutal guten Zeit, oder?
Viele wichtige Erfahrungen gemacht, auch mal schwere Zeiten durchgemacht in der zweiten Liga. Viele Freundschaften, die nach wie vor erhalten geblieben sind, die ich da machen konnte, die ich da aufbauen konnte, worüber ich sehr froh und dankbar bin. Viele unvergessliche, witzige Momente, auch neben dem Platz, muss man sagen. Ich habe mit Golf angefangen in Dresden, auch super. Das ist nach wie vor eine große Leidenschaft. Also sehr, sehr positiv auf jeden Fall. Das Positive überwiegt mehr als alles andere.
Zu wem hast du noch so Kontakt? Also einen haben wir ja hier.
Der Inder. Ja, dazu kann man natürlich mit den engsten Kontakt. Mit vielen anderen hält man sich einfach mal immer mal so am Laufenden. Auch mit Ransford Königsdorfer, mit dem war ich in meinem ersten Jahr auf dem Zimmer.
Mit dem Hamburger?
Ja, genau. Mit dem habe ich auch immer noch mal Kontakt. Natürlich nicht so regelmäßig, aber trotzdem einfach, dass man Kontakt hat und sich gegenseitig auf dem Laufenden hält und sich erkundigt. Mit Brandon Borello habe ich noch Kontakt, Adrian Fein, den ich aber auch schon aus München kannte und natürlich hier Luca Herrmann, Kevin Ehlers, also vom letzten Jahr habe ich gefühlt mit jedem noch ein bisschen Kontakt, mit Kutsche habe ich noch Kontakt.
Aber ich muss bei Adrian Fein gerade lachen, weißt du warum? Er war jetzt neulich hier mit Mannheim und da dachte ich mir, ich bin mal gespannt, ob er jetzt mal hier in Dresden spielt. Und kurz vorm Spiel hat er sich verletzt. Der hat ja für Dynamo nie ein Pflichtspiel bestritten, ne? Also Adrian Fein, das war auch so eine Sache, eigentlich fast eine tragische Geschichte, oder?
Ja, vor allem wenn man, ich meine, ich kenne ihn aus der Bayernzeit, ich weiß, wie unfassbar gut und wie unfassbar begehrt der zu dem Zeitpunkt war. Also ich kenne sein Leistungsvermögen, deswegen ist es einfach schade, dass der Junge das in Dresden nicht unter Beweis stellen konnte und der jetzt mit so negativen Gedanken verbunden ist, beziehungsweise seine Zeit bei Dynamo mit negativen Sachen verbunden ist.
Wie sehr verfolgst du Dynamo noch sportlich? Hast du so ein...
Sehr doll. Ja, auf jeden Fall. Also ich versuche eigentlich jedes Spiel, wenn es sich nicht mit unseren Spielen überschneidet, versuche ich zu gucken. Kaufe ich mir meistens als Einzelspiel, weil ich kein Magenta mehr habe.
Ja, so knapp das Budget im Hause will, dass man...
Ja, BG, Geld 60%, Jens, was soll ich da sagen?
Okay. Dann vielleicht gehen wir hier nachher nochmal mit dem Hut rum.
Hier nochmal.
Also für das Essen, für den Koch, das war nochmal...
Spritgeld.
Ja.
Hey, Grüße an die BG, bitte bezahlt mich mal.
Gib uns mal eine Einschätzung aus deiner Sicht. Wir haben es schon gesagt, Tabellenführer, jetzt durch einen sehr, sehr guten Dezember, auch mit einem gewissen Vorsprung. Wie siehst du die erste Halbserie und worauf kommt es jetzt in der zweiten an?
Ich sehe es sehr, sehr gut, muss ich sagen. Vor allem, weil ich einfach, finde ich, eine Entwicklung wahrgenommen habe, dass die Mannschaft einfach gefestigter ist und sowohl mit Rückschlägen als auch mit Führung gut umgehen kann. Plus, was mir einfach sehr, sehr positiv auffällt, ist, dass in dem Kader, egal wer spielt, und es war ja sehr viele Wechsel, oft umgestellt, System auch teilweise umgestellt, in der Mannschaft funktioniert einfach jeder in dem System. Die funktionieren alle miteinander. Und selbst wenn einer mal lange nicht gespielt hat oder eher die das hört sich jetzt so böse an, aber eher die zweite Wahl ist, gerade in der ersten Saisonhälfte eher die zweite Wahl war, der wird reingeschmissen, der kommt rein, der macht ein super Spiel, alles funktioniert. Und das macht, glaube ich, einfach eine Spitzenmannschaft aus, die, egal wer da spielt, performen kann, die miteinander funktioniert, wo jeder den anderen einschätzen kann, wo jeder mit dem anderen Fußball spielen kann. Und man erkennt, finde ich, einen klaren Plan, dafür braucht man nicht lange gucken. Da hat auch das Pokalspiel gereicht, wo sie einem Zweitligisten und zu dem Zeitpunkt einem guten Zweitligisten lange Parole geboten haben. Von daher glaube ich, dass das Dynamo einfach eine sehr reife, obwohl sie noch relativ jung sind, aber trotzdem einfach vom Spielstil her eine sehr reife Mannschaft ist.
Aber Ausgang offen, ne? Sagen wir mal jetzt nach den Erfahrungen der letzten
Jahre. Wollte ich gerade sagen, ich meine, die dritte Liga ist verrückt. Da kann jeder jetzt anfangen, 10 Spiele am Stück zu gewinnen und Dynamo könnte jetzt wieder so eine Halbserie spielen, wie wir es damals gemacht haben. Ich sehe es in der zweiten Liga auch. Da sind, wenn du die ersten 10 Plätze anguckst, wenn du mal 2 Spiele am Stück gewinnst, stehst du auf dem zweiten Platz, verlierst du 2, bist du wieder hinten abstiegsbedroht. So ist es, glaube ich, in der dritten Liga auch relativ eng und ähnlich. es sind noch sehr, sehr viele Mannschaften dabei, die oben mitmischen wollen, die aufsteigen wollen, prinzipiell, die auch vor der Saison einfach Ambitionen angekündigt haben. Trotzdem glaube ich, dass einfach aufgrund von diesem breiten Kader, und Dynamo kann den ganzen Kader benutzen, das schafft einfach einen sehr, sehr langen Atem für eine lange Saison.
Pokalspiel, weil du es gerade nochmal angesprochen hast. Ich würde ja sagen, für uns trotz des falschen Ausgangs, du siehst es sicherlich ein bisschen anders, weil du bist Angestellter des SV Darmstadt, aber können wir uns darauf einigen, das war ein brutales, emotionales Highlight des Vorjahres. Also selten so einen Abend erlebt mit so viel Emotion, mit so viel Herzblut, mit so viel Leidenschaft, mit so vielen Auf und Abs und trotzdem nach dem Spiel sicherlich, also wir, enttäuscht gewesen, auch für den Moment danach. Aber du empfindest, wenn du dann drüber geschlafen hast, ich sag ja immer, die Nacht danach ist immer so ein Indikator. Und am Morgen danach so viel Stolz auf das, was diese Stadt, was diese Fans hier auch wieder gezeigt haben. Aber dann natürlich auch diese Mannschaft, also wie die getragen hat. Und wie gesagt, ich finde, das war auch so ein ganz, ganz wichtiger Fingerzeig für die Hinrunde, für den weiteren Verlauf der Hinrunde.
Ich finde auch, also da kann jeder, der an dem Abend im Stadion war, stolz sein. Sowohl die Mannschaft, die hat sich super präsentiert, die hat ein super Spiel gemacht. Mit bisschen Glück geht das vielleicht, also ein bisschen Glück für Dynamo, bisschen Pech für mich und geht's für Dynamo zugunsten aus. Und was man halt einfach sagen muss, an dem Abend, was das Stadion, die Fans da wieder abgerissen haben, hat halt nichts mit dritte Liga zu tun, das muss man schon ehrlich sagen. Die haben wieder auf Champions League Niveau performt, die Jungs unten auf dem Platz haben auf Zweitliganiveau performt über einen sehr, sehr langen Zeitraum. Von daher kann man an dem Abend, egal ob man auf dem Platz war oder oben auf den Rängen gesessen hat, nur stolz empfinden. Und ich glaube, dass das auch gewürdigt wurde, sowohl auf dem Platz als auch auf den Rängen, die Leistung jeweils von beiden Parteien. Von daher war das trotz des Ausgangs ein gelungener Abend.
Und Thomas Stamm hat danach gesagt, man ist gegen eine Mannschaft ausgeschieden, die in der Tabelle vielleicht jetzt in der zweiten Liga noch nicht so gut platziert ist zu dem damaligen Zeitpunkt Ende Oktober. Aber, hat er damals gesagt, die ihren Weg in der zweiten Liga gehen wird und die noch oben mitmischen wird. Ganz so ist es noch nicht, ne? Ihr seid Zehnter, habt aber nur 7 Punkte Rückstand auf Tabellenplatz 1. Du hast gesagt, die zweite Liga ist ähnlich eng umkämpft wie derzeit die dritte Liga. Was hat Florian Kohfeldt, euer neuer Trainer, mit euch, mit der Mannschaft gemacht? Oder war es einfach auch nur eine Frage der Zeit, dass ihr dann praktisch euer Leistungsvermögen offenlegen könnt?
Ja, ich glaube, dass man zwischendurch in den ersten 4 Spielen schon gesehen hat, was für eine Qualität in dem Kader an sich ist. Also, dass wir qualitativ unterperformt haben. Ich glaube, das hat man schon durchaus mal gesehen. Was Florian Kohfeldt auf jeden Fall gemacht hat, ist das Maximum aus der Mannschaft rausgeholt in kürzester Zeit. Er hat seine Idee von Fußball, seinen klaren Plan, den er einfach hat, der sehr, sehr gut ist, der sehr, sehr viel mit Fußball zu tun hat, mit Fußballspielen, sehr, sehr gut und sehr, sehr schnell vermittelt auf 3 verschiedenen Sprachen. Und das ist sehr, sehr gut angenommen worden von der Mannschaft. Und man muss halt einfach sagen, der Plan von ihm passt gut auf das Spielerprofil, das er zur Verfügung hat. Es hat sehr schnell gegriffen. Ja, und seitdem spielen wir einfach einen sehr, sehr attraktiven Fußball, einen sehr, sehr erfolgreichen Fußball noch dazu. Und ich glaube, bis auf die eine kleine Ergebnisstelle jetzt am letzten Hinrundenspieltag in Regensburg, haben wir extrem gut performt und ähnlich wie es Thomas Stamm angekündigt hat, oben mitgemischt und gezeigt, was in dem Kader steckt und was auch mit dem Trainer und mit der Taktik möglich ist.
Um nicht immer nur über Dresden und mögliche Ziele mit dem A zu sprechen, wird da in Darmstadt, ist das auch ein Thema? Ich meine, das Umfeld ist ähnlich begeisterungsfähig, emotional, hat eine große Tradition. Also
7 Punkte zwischen Platz 1
genau,
und Platz 10 euch.
Wird über, um es klar auszusprechen, in Darmstadt auch über Aufstieg in die Bundesliga gesprochen?
Also ich glaube, bei den Fans bestimmt. Ich meine, wäre ja auch irgendwie blöd, wenn die Fans nicht ein bisschen träumen würden. Aber ich glaube, wir als Mannschaft sollten das schon gut einzuschätzen wissen. Gerade nach dem Saisonstart sollten wir ja bei uns bleiben, sollten bodenständig bleiben und sollten gucken, dass wir eine ähnlich gute Rückserie spielen, dass wir uns, wenn das so bleibt, in der zweiten Liga erstmal etablieren und dass wir jetzt nicht nach einer halben guten Hinrunde größenwahnsinnig werden und jetzt hier den Aufstieg ausrufen. Ich glaube, das tut keinem von uns gut. Wenn wir so weiter performen, wie wir es jetzt gemacht haben, kann keiner wissen, ob es am Ende wirklich dann nochmal, ob wir 7 Punkte noch aufholen oder nicht. Ich meine, keiner von uns würde Nein sagen dazu. Das ist ganz klar. Aber sich jetzt hier hinsetzen, Tabellenzehnter ist immer noch Tabellenzehnter und wir haben aus den ersten 4 Spielen 1 Punkt geholt. Das heißt, es ist auch nicht unmöglich, dass uns das im Laufe der Saison nochmal passiert. glaube ich, wäre es ein bisschen vermessen, jetzt zu sagen, oh ja, wir wollen auf jeden Fall jetzt nochmal aufsteigen, weil wir haben gezeigt, wir können die ganz Großen schlagen. Wenn du Spiele wie gegen Regensburg nicht gewinnst, wenn man mal ganz ehrlich ist, hast du auch nichts mit dem Aufstieg zu tun. Trotzdem muss man sagen, so wie wir gespielt haben zwischendurch, habe ich wenig bessere Mannschaften gesehen an sich. Aber trotzdem, keiner von uns intern braucht irgendwie über den Aufstieg, glaube ich, reden. Das ist, wir tun gut daran, wenn wir so weiterspielen, wenn sich die einzelnen Spieler entwickeln, wie sie es gerade tun, wenn wir so eine Einheit bleiben und wenn wir es genauso gut weiterhin schaffen, den Plan vom Trainer umzusetzen, dann wird das, glaube ich, eine gute Rückserie. Aber wie gesagt, Aufstieg ist, glaube ich, das falsche Wort für uns jetzt nach der trotzdem turbulenten Hinrunde.
Wie hast du dich in Darmstadt eingelegt? Ist das Lilienlied von Alberto Colucci in der Spotify-Liste ganz vorne mit drin?
Das war schon ganz am Ende hier in der Spotify-Playlist. Ne, das ist ein guter Song, den kann man auch immer mal wieder hören, immer mal wieder einstreuen. Das ist ein guter Song, muss man schon sagen.
Bist du auch nicht weit weg von der Familie mit Darmstadt, ne?
Also das ist halt top, das muss ich schon sagen. Das ist für alle Beteiligten, Mama, Papa, Bruder und auch Opa kann jetzt wieder öfter zu den Spielen kommen, weil es nicht so weit ist. Der ist jetzt auch über 80. Ja, ich meine, ich habe mich in Darmstadt relativ schnell eingelebt. Habe ja auch relativ schnell meine Freundin da kennengelernt, muss man halt auch sagen. Das hat es natürlich auch leichter gemacht.
Die ist Lilien-Fan?
Ultra, quasi.
Okay.
Ja, ja. Die hat auch Lilien-Tattoos überall und so.
Da kannst du aber jetzt nicht mehr wechseln,
ich
oder?
Ich wollte gerade sagen,
da ist ja eine Karriere in der
Jahr. Nein. Also, zur Not muss ich einen Greenkeeper machen oder so. Wenn sie mich als Spieler nicht mehr wollen, dann muss ich mir irgendwas anderes suchen. Nee, also auch hier muss man auch sagen, die Mannschaft ist sehr offen gewesen. Ich meine, wir haben auch viele neue Spieler gehabt. Dann ist es ganz klar, dass da einige ein Thema haben werden, sich zu integrieren. Dadurch war es jetzt kein Riesenproblem. Ich hatte schon direkt in den ersten paar Wochen, wo wir noch im Hotel gewohnt haben mit einigen Spielern, direkt gute Kontakte in die Mannschaft. Und zum Glück, muss ich sagen, habe ich ja noch die paar Spiele gemacht, um mich halt wirklich zumindest ein Stück weit zu integrieren, dass ich nicht direkt nach einer Woche irgendwo bin und mache meine Reha da, sondern dass ich es noch geschafft habe, mich ein bisschen zu integrieren. Das macht es natürlich jetzt auch für die Reha leichter. Habe schon den einen oder anderen guten Kollegen da jetzt kennengelernt. Ja, deswegen auch, das war kein Problem.
Integrieren ist das eine, und aber auch nachgewiesen, dass du zweite Liga spielen kannst, ist ja, glaube ich, auch nicht ganz unwichtig mit Blick auf die neue Saison dann.
Ja, auf jeden Fall. Also mein Ziel ist es, wenn ich wieder fit bin, ist es natürlich jetzt nicht zu sagen, ich setze mich jetzt auf die Bank, und weil die letztes Jahr das so gut gemacht haben, sondern ich komme quasi im Sommer wieder als neuer Spieler, als Herausforderer, als Konkurrent, wie ich dieses Jahr auch gekommen bin. Und dieses Jahr habe ich jedes Spiel, wo ich fit war, über die volle Distanz gemacht. 4 in der Liga, 1 im Pokal. Deswegen war es zumindest im ersten Moment eine Bestätigung für mich und habe mir selber beweisen können, dass ich spielen kann. Jetzt muss ich mir halt nach der Verletzung, wenn ich wieder fit bin, nochmal beweisen, dass ich auch nach 9 Monate Pause wieder bei 100% bin und es dann am besten noch eine Schippe besser spielen kann.
Vielleicht spielen wir ja im nächsten Jahr 2-mal gegeneinander. Dynamo gegen Darmstadt. Ich bin ja Team Demut, also ich will mir nicht mehr vorwerfen lassen.
Team Pessimist bist du schon seit Jahren.
Nein. Aber ich sag mal einfach so, Blick in die Vergangenheit, du hast das vorhin so gesagt, Dynamo ist jetzt Herbstmeister. 14 der 16 bisherigen Herbstmeister in der dritten Liga konnten sich am Saisonende über den Aufstieg freuen. Das ist eine Wahrscheinlichkeit von 87,5%. Und immer wenn Dynamo Dresden Herbstmeister gewesen ist, was auch schon 2-mal der Fall gewesen ist, ist man dann auch aufgestiegen. Aber es ist Statistik. Ich bleibe demütig.
Ich drück die Daumen.
Das ist schön. Ich drück dir die Daumen, dass das jetzt mit der Nachspeise was wird. Kann man jetzt mal langsam lüften, was das jetzt wird?
Mit ein paar habe ich ja schon drüber gesprochen. Also für manche ist es gar kein Geheimnis eigentlich.
Also, ich habe ja noch gar nichts davon. Also ich
will ja, du wurdest auch rausgelassen.
Das, okay, das ist schön, auch danke auch. Also, es ist mein Abend, aber wir lassen dich mal raus.
Ja, für dich ist eine Überraschung. Richtig, ja, genau. Deswegen, okay. Deswegen sagst du
jetzt. Können wir jetzt Claudio jetzt hier nochmal als, ich würde mal sagen.
Ja, den holen wir jetzt hierher. Der übernimmt jetzt für mich und dann fange ich an vorzubereiten.
Das ist der Plan.
Dann, er bewegt sich schon.
Genau. Du kommst aber jetzt dann gleich nochmal zu uns. Stoßen wir nochmal an. Probieren von der Nachspeise.
Ich würde sagen, ich fange hier einfach an.
Ja, wir fangen hier an. Und
dann kann der Claudio auch direkt. Der hat eben als letztes bekommen. Der kann jetzt dann anfangen.
Richtig. Muss sehen. Hoffentlich ist ja Claudio gesprächig. Also so wie du.
Jetzt erstmal das vorbereitete Bild von der Mama wieder rausholen.
Richtig. Kann Claudio
zu uns kommen. Und da kommt er von der Seite sozusagen.
Hier ist Claudio Kammerknecht. In unserer kleinen Küche, in unserer Wohlfühlküche. Wie fandst du, wie sich Paul hier am Herd geschlagen hat?
Ja, sehr gut, wie man es halt kennt von ihm. Also ich war ja, wie er schon erzählt hat, ein paar Mal bei ihm eingeladen zum Kochen. Ich wusste, dass er das gut kann, und deswegen habe ich mir da keine Sorgen gemacht heute.
Aber die Mama kocht trotzdem besser, oder?
Anders.
Anders.
Ja, ist halt orientalischer bei mir, ne? Muss ich schon sagen, aber schmeckt trotzdem super beim Paula.
Claudio, wie war es in der Türkei? Ihr habt ja diesmal das Hotel gewechselt. Das spielt der Aberglaube dann doch schon eine Rolle, oder? Auch wenn das ein gutes Hotel gewesen ist, aber man ist irgendwie, sagt man, oh nee, kann man nicht machen.
Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich war nicht mit in die Planung involviert, deswegen kann ich nicht sagen, ob es am Aberglaube lag oder wie auch immer. Letztendlich würde ich trotzdem sagen, dass es ein sehr gelungenes Trainingslager war. Wir hatten auch da wieder Top-Bedingungen und hat auf jeden Fall Spaß gemacht.
Intensive Woche, oder? Ich meine, selten war ein Trainingslager jetzt so kurz, aber ihr habt doch ordentlich rangeklotzt. Also ich kann mich an Trainingslager erinnern in der Vergangenheit, Jens, du bestimmt auch. Da wurde deutlich weniger aber
das
trainiert.
Das ist weit vor deiner Zeit.
Ja, das ist weit vor deiner Zeit. Da flog man auch in die Türkei und da war dann auch mal 2-3 Regenerationstage. Aber das habt ihr diesmal nicht gehabt, ihr habt voll durchgezogen.
Ich glaube, ihr hatten einen freien Nachmittag, oder?
Also einen freien Nachmittag zur freien Verfügung, aber noch einen zweiten, der Tag vorm Spiel, na, wo es halt darum geht, ja, auch, dass wir frisch ins Spiel gehen, um die Verletzungsgefahr einfach zu minimieren. Genau den, aber ansonsten war es schon anstrengend, knackig, wie es auch sein muss. Allerdings, der Trainer konnte natürlich auch nicht übertreiben, weil wir spielen jetzt schon am Sonntag unser erstes Pflichtspiel.
Was sagt der Test gegen Essen aus, 1-1? Das Tor ziemlich spät den Ausgleich gemacht. Hat das irgendeine Bedeutung oder?
Ich würde sagen, es war ein guter Test. Ich meine, wie man ja auch mitbekommen hat, hat sich Essen nochmal deutlich verstärkt. Ich würde sagen, von unserer Seite war es in beiden Halbzeiten auch ein gutes Spiel von uns. Das Wichtigste ist, glaube ich, jetzt auch einfach vor so einem letzten Test, dass sich keiner verletzt hat. Und deswegen eigentlich ein positives Gefühl.
Wie sieht's für dich persönlich aus? Du hast ja am Jahresende dann weniger, um nicht zu sagen, gar nicht mehr gespielt. Du kamst verletzt von der Nationalmannschaft aus Sri Lanka zurück, ne? Und wie es dann immer so ist, wenn es einmal schon schlecht läuft, für Dynamo lief es richtig gut, aber damit, es war für dich auch irgendwo klar, es ist schwer, in so eine siegreiche Mannschaft, die von Sieg zu Sieg geeilt ist, irgendwo wieder reinzurücken, oder?
Ja, auf jeden Fall. Es ist eine schwere Situation für mich persönlich, aber umso mehr freut es mich natürlich auch, wenn es bei der Mannschaft läuft. Und ich meine, sie haben sich eingespielt. Ich war jetzt nicht mit dabei, aber die Mannschaft steht im Vordergrund und wie ich mich da wieder einbringen kann oder werde, das lasse ich ganz auf mich zukommen.
Aber schon so ein erstes Gefühl so nach der Woche. Ich meine, ihr Fußballer habt ja immer ganz gutes Gefühl. Manchmal werden Leibchen verteilt und manchmal kann man es auch festmachen, wie oft der Trainer mit einem spricht oder auch nicht mit einem spricht.
Boah, schwierig zu sagen, ehrlich. Ich will mich davon einfach überraschen lassen. Ich konnte jetzt im Training nichts Besonderes rausfiltern oder so. Oder ich will mir da auch selber keine Meinung bilden. Der Trainer hat da schon einen Plan, wie er die Sache angeht. Und das ist ja auch sein Job dann.
Gutes Gefühl für den Sonntag? Für Viktoria Köln?
Ja, auf jeden Fall. Also nach dem Trainingslager, das überwiegend positiv war, das Spiel nochmal am Ende. Und dass wir auch alle verletzungsfrei geblieben sind, die dort waren. Die zwei Jungs, die nicht mit konnten, sind auch wieder genesen. Da habe ich eigentlich ein Top-Gefühl, ja.
Die zwei Neuzugänge, das geht bei euch fix, ne? Bei euch Fußball schnell integriert.
Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also irgendwie gibt's ja auch einen, der schon mal früher mit ihm zusammengespielt hat.
Ja. Man kennt sich dann über irgendjemanden, irgendeiner kennt den und dann geht das immer fix,
genau,
oder?
Gerade in einem Trainingslager, wenn du dann die ganze Zeit eng beisammen bist, dann geht das ganz schnell und...
Aber eben das finde ich ja gut, dass die beiden jetzt schon mal mit im Trainingslager waren, dass die eben das Trainingslager schon mal miterlebt haben, dass die auch so ein paar ja Mannschaftszusammenhänge gelernt haben und mitbekommen haben und vielleicht mal gar nicht nur die privaten Absprachen, sondern auch die teamspezifischen Absprachen. Ich finde, das ist ein Vorteil und das ist gut, dass man die zwei Neuzugänge so schnell unter Dach und Fach gebracht hat, als wenn jetzt jemand am Ende der Transferfrist kommt.
Ja, auf jeden Fall. Ist immer einfacher. Ich denke auch für die Spieler, wenn sie da nochmal ein Testspiel haben, um die Taktik sich zu merken und klar auch einfach die Mannschaft kennenzulernen. Ich meine, sonst, wenn er im normalen Trainingsbetrieb kommt, der kommt ans Trainingsgelände, man ist da kurz in der Kabine, jeder bereitet sich anders vor fürs Training, ist alles ein bisschen verteilt, dann trainiert man zusammen, danach geht man wieder nach Hause oder alleine ins Hotel dann als Neuzugang. Deswegen war das schon sehr praktisch, ja.
Und es ist, glaube ich, auch gut, du musstest dir das ganze Gesaier von der Rückrunde jetzt nochmal anhören, tut mir leid, aber dass ihr jetzt sagt, Freunde, wir wollen dazu jetzt einfach nichts mehr sagen. Es ist Schluss, es ist Cut, es ist 2024 gewesen, das Jahr ist zu Ende.
Richtig, so sehe ich es auch und auch wenn immer mal wieder Erinnerungen hochkommen, leider.
Es tut mir leid, Claudio.
Versuche ich so
oft wie möglich wegzulassen, oder? Ja, danke, lobe ich wirklich. Du, wir würden alle gerne nicht mehr über 2024, also speziell über die Hinrunde war ja perfekt oder richtig gut, also perfekt. Im Grunde genommen, man ist Herbstmeister geworden. Jetzt der Schluss des Jahres, das war richtig gut, aber gut, Rückrunde.
Klar. Wie ist denn bei dir mit dem, hat man schon mal drüber geredet, ne? Du, so ansatzweise kochen, du machst natürlich dann die Küche des Heimatlandes, ne?
Nee, eben nicht. Das ist zu schwierig für mich. Ich bin ganz einfach in der Küche. Ich koche auch mal selber.
Du bist doch quasi der Tino Meyer der Küche, ja?
Na, so schlimm.
Ist es nicht. Du kannst offen antworten.
Nee, ein bisschen was kann ich, aber als richtiger Koch würde ich mich nicht bezeichnen. Bitte,
herrlich.
Besseres Rührei als Paul, oder?
Nee, zum Frühstücken bin ich nie zu ihm gekommen. Wurde ich auch nicht eingeladen, aber also ich glaube, im Kochen ist er mir voraus.
Aber dafür gibt es die ganzen anderen Disziplinen. Darauf warte ich ja immer noch, Claudio, um jetzt unseren launigen Talk so langsam mit der Nachspeise zu beenden, auf das große Duell. Weil du weißt ja, Vinko Schapina hat ja gesagt, dass er dir in vielen Disziplinen ebenbürtig oder sogar besser ist. Also ich warte wirklich noch auf das Duell Schapina gegen Kammerknecht.
Ja, das müssen wir eine Disziplin finden, einen Termin. Nee,
mehrere. Ich bin ja für mehrere. Sechs Disziplinen, weil du sicherlich eine Disziplin, die klotzt du dann und da bist du dann so ein Profi und strebst dann. Aber das müssen 5, 6 Disziplinen sein, wo man sagt, okay, man schafft den eigentlichen Sieger, der alles kann. Den Mehrkämpfer.
Das können wir gerne mal machen, müssen wir mit ihm absprechen. Ich kann nur verraten, im Trainingslager hat er es wieder mit Billard und den Basketballautomaten probiert. Ja. Ist er auch wieder gefrustet aufs Zimmer, aber.
Aber dann hat er ein gesundes Selbstbewusstsein, der Kollege
Schapina. So würde ich es beschreiben, ja.
Okay. Das ist interessant. Wobei, er müsste doch jetzt momentan so viel Zuversicht haben und dem müssen doch jetzt die Dinge gelingen, seitdem er frisch gebackener Papa ist, aber.
Ja, vielleicht kommt es noch.
Sehr gut. So, Paul, kommst du jetzt dann nochmal zu uns? Das sieht wie Panna Cotta aus.
Es ist unspektakulär. Nee, ist kein Panna Cotta. Ist einfach nur ein Joghurt in der Mitte. Oben drüber ist eine Fruchtcreme aus Himbeer und Erdbeer.
Okay.
Da sind auch noch 2, 3 Früchte drin. Das andere ist so ein bisschen mit Karamell und Nüssen, der oben drin steckt, dieser Splitter. Das eine ist einfach ein kleiner
Gruß des Muffin.
Hauses? Ja, quasi. Und ja, so eine Art Nussecke liegt nebendran. Das ist und unten drunter ist noch so ein, wie so ein, ja, vom Kuchen so ein Keksteil.
Ich glaube, wenn ich das Gesicht vom Jens sehe, jetzt machen wir uns so richtig glücklich. Oder du, so. Alles vorher, der Hauptgang war die Vorspeise, aber jetzt geht's so richtig los.
Dann würden wir mal sagen, wir genießen jetzt Dessert. Claudio, danke. Wir sehen uns am Sonntag.
Auf jeden Fall.
Dich nicht. Es sei denn, naja. Ist ja so, also ist ja so.
Ich will daheim, ne?
Ja, wir spielen zu Hause gegen Viktoria Köln. Dank unseres Exklusivpartners Radeberger stoßen wir nochmal ganz kurz an. Wir sagen Prost.
Paul, schön, dass du da warst. Ja. Bring das mit der Reha ordentlich zu Ende. Und wenn du wieder mal Zeit hast, komm einfach rum, wir kochen was zusammen.
Würde ich sagen, ein großes Dankeschön an alle, die dabei waren, an alle, die heute hier diesen Abend mit uns begangen haben, die den beiden beim Kochen zugeschaut haben. Claudio, danke, dass du da warst und die was für den guten Zweck gemacht haben, für Lichtblick e.V. Da ist wirklich was Tolles zustande gekommen. Paul, besser hätte es nicht laufen können. Laufen können hätte es nicht besser. Schön, dass du gekocht hast. Vielen, vielen Dank für einen launigen Abend bei Schwarz-Gelb, der Dynamo-Podcast. Es hat großen Spaß gemacht. Schön, dass ihr dabei wart. Schön, dass ihr zugeschaut habt. Und ein großes Dankeschön an den Hauptgast, an Paul Will.
Schwarz-Gelb, der Dynamo-Podcast, ist eine Produktion von sächsische.de und Radio Dresden. Abonniert uns bei Spotify, Apple Podcasts und überall dort, wo es gute Podcasts gibt.